Weniger Datenschutz, Privatsphäre unter Schwarz-Blau.
Ja, Dankeschön. Ich finde es ja total super, dass Datenschutz jetzt zur Volkskunde zählt. Es ist Zeit. Mein Name ist Werner Reiter, Angelika Adensammer. Angelika ist Juristin bei Epicenterworks und ich bin PR-Lady dort. Wir haben heute viel vor. Mehr Überwachung, weniger Datenschutz, Privatsphäre unter Schwarz-Blau ist eine sehr, sehr lange Liste an Anklagen an diese Bundesregierung und deswegen springen wir gleich rein. Vorher möchte ich aber noch kurz unseren Verein vorstellen, Epicenterworks, früher mal AK Vorrat, Arbeitskreis Vorratsdaten. Wir stehen hinter der Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung, die 2014 durch den Europäischen Gerichtshof aufgrund unserer Klage gekippt wurde. Wir haben auch sehr starken Widerstand geleistet gegen die Einrichtung eines neuen Inlandsgeheimdienstes, besser bekannt als BVD, derzeit in allen Medien. Das wurde vor 2 Jahren mit massiven erweiterten Befugnissen ausgestattet, was die Überwachung betrifft. Da gab es dann eine Drittelbeschwerde, die leider vom Verfassungsgerichtshof nicht unbedingt in unserem Sinne entschieden wurde. Es gab ein paar Klärungen, aber damit sind wir noch nicht ganz zufrieden. Wir kümmern uns um die Netzneutralität in Europa, das ist heute weniger Thema. Wir haben einmal schon den Bundestrojaner verhindert, damals haben wir ein Holzpferdchen vor dem Justizministerium zerlegt und jedes Teil auch mit Argumenten unterfüttert. Und ja, während dieser Aktion hat dann der damalige Justizminister Brandstätter seinen Gesetzesvorschlag zurückgezogen. Wir sind aber nicht nur gegen, sondern auch für. Wir sind zum Beispiel für eine Überwachungsgesamtrechnung. Mit HEAT, unserem Handlungskatalog zur Evaluation der Antiterrorgesetze, haben wir hier eine Vorgabe gemacht. Und ich darf schon verraten, es wird eine Erweiterung dieser Publikation geben, an der wird gerade eifrig gearbeitet. Die Idee ist, dass alle Überwachungsgesetze durch einen Scanner müssen, den wir hier symbolisiert haben, um sie auf ihre Grundrechtskonformität zu prüfen. So, jetzt kommen wir zu Schwarz-Blau. Am 16. Dezember 2017 hat die Regierungskoalition ihr Arbeitsprogramm vorgelegt. Wir haben 24 Stunden gebraucht, um es zu analysieren. Hier kurz zusammengefasst, was wir darin gefunden haben. Das Überwachungspaket 2.0 war da drinnen. Generell eine sehr starke Tendenz für einen Staat als ungebremster Datensammler. Es gibt viele EU-Regelungen, die unterwandert werden, was Datenschutz und Überwachung betrifft. Da kommen wir dann später noch im Detail dazu. Generell eine Haltung der Politik, die zusammengefasst vielleicht lauten könnte, Netzpolitik für die Industrie statt für die Menschen. Und was wieder fehlt, ist ein Transparenzgesetz. Das heißt, auf der einen Seite will die Regierung sehr viel von uns und über uns wissen und auf der anderen Seite geizt sie mit den Informationen darüber, was sie selbst macht. Ja, mit wem haben wir es zu tun? Wir haben es zu tun mit einem Innenminister, der aus unserer Sicht rücktrittsreif ist, der sich mehr um Pferdchen kümmert, denn um die Sicherheit, so wie wir sie verstehen. Mit einem Verkehrs- und Technologieminister, dem es ziemlich egal ist, wenn er gehackt wird. Der ist auch für die Sicherheit unserer Infrastruktur zuständig. Es ist ihm vielleicht auch egal, wenn die gehackt wird. Mit einer Digitalisierungsministerin, die uns allen eine digitale Identität verpassen will, um uns besser zu vermessen und besser kontrollieren zu können. Und mit einem Bundeskanzler, der schweigt. Ja, das ist ganz aktuell, das wurde heute getwittert. Heute gab es im EU-Parlament eine Diskussion zum Thema Datenschutz und Infiltration, Entschuldigung, der nächsten europäischen Wahlen. Die Ratsvorsitzenden glänzen durch Abwesenheit. So, das Überwachungspaket. Wir haben schon in der ersten Version festgestellt, dass dieses an den Absender zurückgeschickt werden muss, weil es aus unserer Sicht nicht vereinbar mit den Grundrechten ist, weil seine Wirksamkeit nicht belegt ist und weil es Freiheit und Demokratie gefährdet. Und wir haben es auch geschafft, es wieder zurück an den Absender zu schicken. Damals am 1. September 2017 hat der damalige Innenminister Wolfgang Sobotka aufgegeben, wie dieses bebilderte Blatt berichtet hat, eine Schlagzeile, die ihm ausnahmsweise mal gefällt in dieser Zeitung. Ja, Februar 2018 war es dann soweit, die neue Bundesregierung kam wieder mit dem Überwachungspaket und es gab nur sehr, sehr wenige Änderungen im Vergleich zum Vorgänger. Ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen, erstens, weil wir zu wenig Zeit haben und zweitens, weil wir im Vorjahr schon einen Talk hatten zum Überwachungspaket. Wie gesagt, inhaltlich hat sich nicht viel geändert. Eine ganze Liste an Überwachungsmaßnahmen, Überwachung im Straßenverkehr, Überwachung im Online-Bereich. Das Briefgeheimnis sollte abgeschafft werden. Das heißt, es geht nicht nur um Digitalrechte, die hier beschnitten werden, sondern uralte, erstrittene Rechte, die auch von der Regierung angegraben werden. Ja, man muss da ein paar Sätze zum Thema Logik verlieren. Als der heutige Innenminister Kickl noch Oppositionspolitiker war, war das Sicherheitspaket für ihn eine gefährliche Drohung und er hat es schlichtweg abgelehnt. Dann kam das Gleiche noch einmal. Und plötzlich war alles okay. Und obwohl es dasselbe war, hat er eine Begutachtung abgelehnt. Irgendwie, es ist eine Zirkelgeschichte, man kann, wenn es deutlich anders ist, nicht eine Begutachtung ablehnen. Und wenn es das Gleiche ist, dann kann er es nicht vorher abgelehnt haben. Also irgendwie stimmt was nicht mit seiner Logik. Wir sind dann auf die Straße gegangen, konnten dann erwirken, dass es doch eine Begutachtung gab. Der ÖVP-Sicherheitssprecher Werner Amon meinte damals, das ist das bestbegutachtetste Gesetzeswerk der Zweiten Republik. Stimmt, dafür haben wir gesorgt. Wir haben es den Menschen sehr, sehr leicht gemacht, sich zu beteiligen an der Begutachtung und vor allem auch auf der Parlamentswebseite den Stellungnahmen ihre Zustimmung zu geben. Da gab es dann Stellungnahmen, unter anderem auch sehr kritisch vom Justizministerium, vom österreichischen Rechtsanwaltskammertag, traditionell eine Organisation, die wir als Mitstreiter sehr, sehr schätzen, von der Arbeiterkammer, vom österreichischen Roten Kreuz und, und. Insgesamt 5.591 Zustimmungserklärungen auf der Parlamentswebsite. Die Leute haben sich für dieses Thema wirklich interessiert, wirklich engagiert. Wir haben eine Plattform dafür geboten und ja, viel Kritik für dieses Überwachungsgesetz. Die Regierung hat dann ein Expertenhearing einberufen, das wollte sie aber hinter verschlossenen Türen abhalten. Darauf kam die Opposition dann auf die Idee, selbst ein Hearing zu machen, und zwar ein öffentliches. Angelika war als Expertin geladen, genauso wie Constanze Kurz vom Deutschen Chaos Computer Club, der Rechtsanwalt Ewald Scheucher, der gemeinsam mit uns gegen die Vorratsdatenspeicherung gekämpft hat, und dann die Politikerinnen von SPÖ, NEOS und der Liste Pilz. Ja, Fake News ist ja etwas, was meist von Politikern als Begriff im Mund geführt wird, wenn es darum geht, dass Nachrichten über sie publiziert werden, die ihnen nicht gefallen. In dem Fall ist es aber so, dass Politikerinnen und Politiker selbst Fake News produzieren, wie zum Beispiel unser hochgeschätzter Innenminister Herbert Kickl, der meinte, das Überwachungspaket ist zielgerichtet, treffsicher, dosiert, sozusagen fast chirurgisch genau einzelfallbezogen mit einem entsprechenden Paket von Schutzmitteln ausgestattet. Naja, Fake News. Er sagt, es ist keine Massenüberwachung. Wenn jeder Aufenthalt an öffentlichen Orten aufgezeichnet werden kann, wenn jede Autofahrt dokumentiert werden kann, wenn jede SIM-Karte registriert werden muss, dann ist das aus meiner Sicht ganz klar Massenüberwachung. Quick Freeze, eine Nachfolgeregelung zur Vorratsdatenspeicherung mit deutlich eingeschränktem Fokus, aber immer noch sehr, sehr weitreichend und aus unserer Sicht nicht vereinbar mit unseren Grundrechten. Das ist Massenüberwachung. Beim Rechtsschutz sieht es nicht sehr viel anders aus. Es gibt Maßnahmen, die sehr tief in unsere Grundrechte eingreifen und der Rechtsschutz dafür ist aus unserer Sicht nicht ausreichend. Es ist nicht überall vorgesehen, eine richterliche Genehmigung für solche Maßnahmen einzuholen. Zweite Slide zum Thema Rechtsschutz, also Fake News, einfach Fake News. Ja, unser Fazit, wir haben es geschafft, breit in den Medien zu sein. Wir haben mit der Kampagne wirklich viel Sichtbarkeit erhalten. Wir haben es vor allem geschafft, dass die Medien immer öfter von einem Überwachungspaket sprechen. Das ist nämlich ein Überwachungspaket und kein Sicherheitspaket. Der Begriff ist dank unserer Arbeit und dank der Unterstützung, die wir von den vielen, vielen Menschen da draußen bekommen haben, jetzt in den Köpfen der Menschen verankert. Was uns leider nicht gelungen ist, ist das Überwachungspaket zu verhindern. Die ersten Maßnahmen sind seit 1. Juni bereits in Kraft. Wenn wir uns das im Detail noch ansehen, 2020 kommt dann der Bundestrojaner. Verstärkte Videoüberwachung kommt ab 2019 schon in Kraft, ist das Gesetz, das den IMSI-Catcher, eine Möglichkeit, um Mobilfunktelefonate abzuhören, legalisiert. Überwachung im Straßenverkehr kommt 2020. Vorratsdatenspeicherung 2.0, der sogenannte Quick Freeze, ist bereits in Kraft. Die Registrierungspflicht für Wertkarten kommt 2019 und auch das Briefgeheimnis ist bereits eingeschränkt. Schon im Februar, glaube ich, war es, hat die Präsidentin des österreichischen Verfassungsgerichtshofs gesagt in einem Interview, sie rechnet damit, dass das Überwachungspaket früher oder später auch wieder Gegenstand einer Verhandlung des Verfassungsgerichtshofs sein wird. Und seit ein paar Wochen wissen wir, dass die NEOS das unterstützen. Wir werden auch wieder daran mitarbeiten. Es wird wieder eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof geben und wir sind guter Dinge, dass wir etliche der darin enthaltenen Maßnahmen zu Fall bringen können. So, und damit darf ich an die Angelika übergeben.
Genau, das war jetzt der Teil mehr Überwachung. Zugleich haben wir auch weniger Datenschutz. Also versucht die Regierung, das neue Datenschutzregime der Europäischen Union, die Datenschutzgrundverordnung, noch ein bisschen zu verwässern in der Implementierung in Österreich. Die Datenschutzgrundverordnung musste mit 25. Mai diesen Jahres umgesetzt werden und ist ein völlig neuer Standard des Datenschutzes. Braucht aber einige Anpassungen im nationalen Recht und deswegen hat es da auch einige Änderungen gegeben im Zuge dessen, obwohl die Datenschutzgrundverordnung grundsätzlich auch direkt anwendbar ist. Wir haben hier zum Beispiel im Bereich Inneren, wir haben das automatisierte Datenschutzverletzung genannt und zwar gab es hier Änderungen im Bereich der Protokollierung. Da geht es darum, dass im Innenministerium, also alles, was die Polizei betrifft und andere Abfragen aus den Behörden, natürlich normalerweise mitprotokolliert werden muss, wer Abfragen trifft und ob die, damit man überprüfen kann, ob die rechtmäßig waren. Die sollen nun bei automatisierten Abfragen gänzlich abgeschafft werden und dann, besonders lustig, zwecks Speicherbegrenzung, Datenminimierung, also sie sagen, damit sie weniger Daten speichern, nur mehr 2 Jahre aufgehoben werden, statt wie vorher 3 Jahre. Das heißt, man hat nicht mal mehr die Rechtsschutzfrist Zeit, diese Protokolle dann auch noch einzusehen und sich möglicherweise dagegen zu wehren. Dann besonders bitter auch die Datenschutzrechte von schutzsuchenden Menschen, die eingeschränkt wurden. Hier wurde die ärztliche Schweigepflicht eingeschränkt, sodass Ärzte und Spitäler über den Aufenthalt von Schutzsuchenden, von Asylwerbenden Auskunft geben müssen. Und außerdem wurden Asylwerbende dazu verpflichtet, ihre Handys auslesen zu lassen in den Verfahren, was einer digitalen Hausdurchsuchung gleichkommt. Und was gerade in Asylverfahren besonders problematisch ist, weil man hier immer Mitwirkungspflichten hat. Das heißt, das sind Gesetze, die insgesamt jetzt strenger sind oder die das Recht auf Privatsphäre weniger gut achten als zum Beispiel in einem Strafprozess gegenüber Verdächtigen, wo das alles ausjudiziert ist. Wenn man in dem Bereich als Schutzsuchender nicht kooperiert, dann wird einem das gleich negativ auf den Prozess angerechnet. Insgesamt sind auch die Zuständigkeiten sehr unklar geregelt in dem Bereich, obwohl das Innenministerium natürlich weisungsbefugt ist, ist es hier nur als Auftragsverarbeiter, nicht als Verantwortlicher eingeführt werden. Das zieht sich auch durch die ganzen Umsetzungen oder Anpassungen in den anderen Ressorts und anderen Ministerien durch. Wir haben die Registerforschung. Hier wurde eine Öffnungsklausel aus der DSGVO verwendet, die es ermöglicht, sensible Daten, unter anderem zum Beispiel Gesundheitsdaten, an Unternehmen weiterzugeben unter dem Titel der Forschung. Es ist aber keine Einschränkung, was für eine Forschung, ob die tatsächlich einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Das heißt, Unternehmen wie zum Beispiel Cambridge Analytica, die durchaus auch Marktforschung betreiben, in ihrem Sinne, können diese Daten auch bekommen aus allen öffentlichen Registern mit sehr wenig Einschränkungen. Und insbesondere war das eben die Diskussion auch für die Elga-Daten. Da gab es dann ein bisschen ein Hin und Her, war jetzt ein bisschen eingeschränkt. Das muss noch irgendwie, es muss jetzt eine Freigabe der Ethikkommission sein, aber grundsätzlich ist die Freigabe dieser Daten und der sehr leichte Zugang auch für Unternehmen immer noch möglich. Wir haben Rasterfahndung in Gesundheitsdaten. Da geht es darum, dass Risiko- und Auffälligkeitsanalyse-Tools, also auch automatisierte Verfahren, die durch Verhaltensprofiling funktionieren, von den Versicherungsträgern angewendet werden müssen auf Arbeitnehmerinnen. Das heißt, dass bei Krankschreibungen, bei Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen einen Tool verwendet wird, das dann flaggt, wenn der Verdacht auf Missbrauch besteht. Es gibt in der DSGVO die Möglichkeit, eine Verbandsklage einzuführen, und zwar in der Form, dass man als NGO zum Beispiel oder als Interessensvertretung, als Konsumentinnenschutzverband nicht einen direkten Auftrag braucht vom Betroffenen, sondern auch selbst tätig werden kann. Oft ist es schwierig, diese Aufträge zu bekommen. Oft ist es unklar, wie die Betroffenheit tatsächlich ist. Das wurde in Österreich nicht umgesetzt. Das ist etwas, was internationale Player tatsächlich schützt. Es wurde irgendwie genau andersrum oft argumentiert, dass man da irgendwie österreichische Unternehmen schützt, aber gegen die österreichischen Unternehmen kann man natürlich auch klagen, gegen die internationalen ist es schwieriger.
Meine Information ist, dass es auch schützt vor den Abmahnern, wo man ja in Deutschland eine ziemliche Tradition hat. Das finde ich eine Gratwanderung. Vielleicht könnt ihr da was dazu sagen.
Genau, das ist in Österreich aber ohnehin nicht so mit dem Abmahnen. Also das ist ein deutsches Phänomen an sich, das Abmahnwesen. Österreich hat auch eine Aufweichung der Strafen ins Gesetz geschrieben, und zwar, dass man statt der ja sehr strengen, das wurde auch viel diskutiert, der strengen Strafen in der DSGVO im Erstfall erstmal nur eine Verwarnung aussprechen soll. Und da hat die öffentlichen und privatrechtlich agierenden Stellen des Bundes oder der staatlichen Stellen grundsätzlich von Geldbußen ausgenommen. Das ist etwas, was Österreich eigentlich gar nicht kann, weil diese Strafen auch direkt aus der DSGVO anwendbar sind. Das ist einer von diesen typischen Fällen, wo Österreich versucht hat, die Regierung versucht hat, etwas wegzunehmen, also aus der DSGVO, die DSGVO ein bisschen aufzuweichen, weil so viel Kritik dran war, wie das jetzt umzusetzen ist. Viele Unternehmen gemeint haben, das ist viel zu schwierig, und in Wirklichkeit, was sie damit produziert hat, ist einfach eine größere Rechtsunsicherheit, und das wird insgesamt dann niemandem wirklich was bringen, um sich dann an die DSGVO tatsächlich zu halten. Auf EU-Ebene gibt es gerade Diskussionen um die E-Privacy-Verordnung. Das ist quasi der dritte Teil in dem EU-Regelwerk, das jetzt zum Datenschutz neu ist. Das ist einerseits die DSGVO, um die es jetzt gerade ging, andererseits eine Datenschutzrichtlinie für die Polizei und drittens die E-Privacy-Verordnung, die ganz speziell digitale Kommunikation schützen soll. Worum geht es hier? Hier geht es um strengere Regelungen, auch für Skype und WhatsApp und so weiter, also für alle möglichen Messenger-Dienste. Es geht um einen strengeren Umgang und Schutz vor Cookies, um die Möglichkeit, anonym zu surfen, Schutz vor Spam, Direktmarketing und Offline-Tracking, um die Umsetzung, auch im Internet die Umsetzung von Privacy by Default und Privacy by Design, um ein Recht auf Verschlüsselung, um mehr Transparenz über staatliche Zugriffe auf Plattformen, die quasi die Daten herausgeben. Das sind alles eigentlich sehr wünschenswerte Dinge, die auch diesen Datenschutz ergänzen könnten. Jetzt ist Österreich als Vorsitz der Ratspräsidentschaft, Vorsitzland, verantwortlich, das auch tatsächlich durchzusetzen und verschleppt es. Da tut sich jetzt gerade nichts und es sieht im Moment sehr unwahrscheinlich aus, dass sich das noch in der Ratspräsidentschaft bis Dezember ausgeht, obwohl das eigentlich auch schon jahrelang diskutiert wird. Wir haben ein Gold-Plating geschaffen. Das ist auch interessant, weil die Regierung immer wieder sagt, alles, was aus der EU kommt, dann Vorgaben sollen nicht übererfüllt werden und nennen das dann Goldplating. Bei der Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten haben sie dann doch genau das gemacht. Hier geht es um die Passenger Name Records, das heißt, dass alle Daten, das Gesetz ist auch schon in Kraft, das heißt, es werden inzwischen alle Daten von Passagieren, das sind Buchungsdaten, Datum, Auswahl von Essen, mit wem man reist, wohin und alles, was sozusagen irgendwie mit einem Ticket oder einem Flug in Verbindung steht, wird automatisch an die Polizei weitergeleitet, vor dem Flug und nach der Ankunft, also zweimal. Das ist auf Europaebene wahrscheinlich schon, also wahrscheinlich ist auch diese Richtlinie schon grundrechtswidrig, ist aber auch nur vorgegeben für Flüge aus Drittstaaten oder in Drittstaaten. In Österreich wurde das jetzt auch für innereuropäische Flüge eingeführt, obwohl das nicht notwendig war. Außerdem wurde es unterlassen, eine nationale Kontrollstelle dafür einzurichten. Und es ist immer noch nicht klar, wie dieses Profiling aus diesen ganzen Datensätzen sollen Kriterien entwickelt werden, die auf verdächtiges Verhalten hinweisen. Und es ist nicht klar, wie diese Kriterien überprüft werden können, ob das tatsächlich Einsicht darin gibt, dass die nicht diskriminierend sind, was sehr wahrscheinlich ist bei solchen Systemen. Also insgesamt auch alles relativ problematisch. Die Urheberrechtsrichtlinie. Da gab es eine Abstimmung jetzt im September in der ersten Lesung im EU-Parlament. Und hier wurden zwei sehr umstrittene Artikel auch beschlossen. Das erste ist das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Das andere sind Upload-Filter. Das Leistungsschutzrecht kommt noch auf einer Folie. Da geht es darum, dass man auch schon für kleine Snippets, die man zitiert, Lizenzen zahlen muss. Und bei den Upload-Filtern, geht es darum, dass man schon beim Upload auf Plattformen, die vor allem User-Generated Content zeigen, dass hier alles gefiltert werden muss, weil man dann nicht erst eine Notice braucht, also man wird sofort haftbar dafür, wenn hier Urheberrechtsverstöße geschehen als Plattformbetreiber. Was sozusagen zu einer kompletten Überwachung des Internets führt. Hier ist unser Aktionstag dazu im August. Man sieht den Weg in das zensierte Internet und den Weg in das freie Internet, den wir präferieren würden. Das ist allerdings noch offen, das heißt, das sind jetzt Trilogsverhandlungen. Das Europäische Parlament wird das noch einmal bestätigen müssen. Das heißt, das ist auch etwas, wo man noch aufmerksam bleiben muss und auch immer noch dranbleiben muss, zu versuchen, das zu verhindern. Genau. Hier ist Axel Voss, das war der Berichterstatter für dieses Dossier im EU-Parlament, der sich irrsinnig gefreut hat über diese Abstimmung. das Internet kaputt gemacht zu haben, ohne zu verstehen, wie es funktioniert. Außerdem wird gerade diskutiert eine Antiterrorverordnung der EU, wo auch wieder Upload-Filter ein Teil sind. Hier sollen durch proaktive Maßnahmen Instrumente zur automatischen Erkennung terroristischer Inhalte installiert werden, wieder von allen Plattformen, die vor allem self-generated Content haben und die sich quasi dann auch wieder haftbar machen, wenn sie terroristische Inhalte online haben, auch wenn sie davon nicht verständigt wurden. Das heißt auch hier wieder eine Filterverpflichtung. Außerdem wird gerade die E-Evidence-Verordnung verhandelt. Hier geht es darum, dass Polizei- und Justizbehörden in EU-Ländern grenzüberschreitend, das heißt in anderen Ländern, Anfragen an Internet-Service-Provider stellen können, um auf elektronische Beweismittel zugreifen zu können, und zwar ohne in diesem anderen Land, wo diese Internet-Service-Provider sind, die nationalen Behörden mit einzubeziehen. Das heißt, es könnte ein polnischer, deutscher, französischer, spanischer Polizeieinheit könnte beantragen, aus Österreich von irgendeinem kleinen Anbieter Daten zu bekommen, und Österreich würde nie davon erfahren, kann nicht nachprüfen, ob das Strafverfahren, ob zum Beispiel der Straftatbestand in Österreich überhaupt besteht, ob das ein rechtmäßiges Verfahren ist, sondern muss die einfach aus, also der österreichische Betreiber muss die dann einfach aushändigen. Unser jüngster Erfolg ist, dass wir eine Form der Vorratsdatenspeicherung verhindert haben. Da ging es darum, dass dynamische IP-Adressen gespeichert werden sollten als Stammdaten also in den Verträgen der Telekommunikationsanbieter. Das wurde nach der Kritik von uns und von den Internet-Service-Providern sehr schnell wieder eingestampft, was ein sehr schöner Erfolg ist, aber auch zeigt, wie aufmerksam man eigentlich sein muss, dass man wirklich ständig dranbleiben muss, weil sonst es sehr schnell gehen kann mit solchen kleinen Dingen. Das war nämlich, muss man dazu sagen, das war ein Teil des neuen Telekommunikationsgesetzes, das wir auch begutachtet hatten in der Begutachtungsfrist. Und nach der Begutachtung sind dann diese Teile wieder reingerutscht. Was irgendwie lustig ist, weil das sind, waren die problematischsten Teile, und eine Begutachtung hätten die dann einer ordentlichen nicht standgehalten. Wir haben dann quasi eine Stellungnahme nachgeschickt, aber die ist halt auch nicht mehr im Begutachtungsverfahren, weil das da eigentlich schon wieder vorbei war. Es werden auch NGOs stärker überwacht. Wir haben hier, oder dieser Versuch ist, die Mitglieder zu wissen, wer die NGO-Mitglieder sind. Hier geht es um die Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung. Dort haben NGOs eine Parteistellung, und jetzt ist eine Regierungsvorlage eingebracht, dass sich erstens nur noch NGOs beteiligen dürfen, die über 100 Mitglieder haben, und dass dann in diesem Verfahren alle Mitglieder aufgezählt werden müssen. Das ist natürlich auch ein Einschnitt in die Vereinsfreiheit und in den Datenschutz der Mitglieder. Ja, es ist ein langer Weg. Wir bleiben dran, wir sind spendenfinanziert, man kann uns unterstützen, und wir versuchen wirklich alle diese Dinge immer zu kommentieren, immer dran zu bleiben. Es ist nicht immer leicht, vor allem wenn die Gesetze wirklich so von allen Seiten kommen und oft in kleinen Teilen nach Begutachtungsfristen, aber wir bemühen uns.
Unterstützung dafür.
Ja. Sind wir sogar schneller.
Vielen herzlichen Dank für euren Talk und ein Dankeschön auf jeden Fall für eure Tätigkeit. Fragen. Unser üblicher Fragensteller hat eine Frage.
Nur eine kurze Frage. Wenn ausländische Polizeibehörden in Österreich Anfragen stellen und die Daten kriegen müssen, wäre das ja sehr leicht möglich, auch für die österreichische Polizei, wenn ich das richtig verstehe, diese Daten dann von denen zu kriegen, weil es ja Kooperationsverträge gibt sozusagen, dass die Daten ausgegeben werden müssen. Dann können die österreichischen Behörden praktisch auf den Weg die Pflichten, die es hier gibt, und die Regeln umgehen.
Genau, also es gibt den Begriff des Forum-Shoppings, das üblicherweise eigentlich für, also zum Beispiel bei EU-Recht sagt man dann, okay, wenn man das kippen möchte, aktivistisch oder so, dann sucht man sich den Standort aus und das Land, wo das am einfachsten geht. Das ist quasi das Forum-Shopping aus der Sicht von jemandem, der irgendwie was sein Recht bekommen möchte. Und das könnte es nach dieser Regelung tatsächlich auch für Behörden geben. Also das steht auch zur Debatte, dass man sagt, okay, aber wenn etwas tatsächlich einen internationalen, also wenn die Straftat, die da vorliegt, internationalen Charakter hat, was zum Beispiel bei Cybercrime in fast allen Fällen so ist, da kann man es oft nicht lokalisieren, dass sich dann die Polizeibehörden absprechen können, welches Land da die geringsten Voraussetzungen hat und dieses Land dann bei dem Betreiber die Anfrage stellt und alle anderen diese Daten dann auch kriegen. Das ist tatsächlich ein Punkt, der in der Debatte auch diskutiert wird und sehr problematisch ist. Ja.
Eine weitere Frage? Dann Dankeschön für eure eine Frage. Vielen Dank an euch zwei nochmal.